Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Ja, Leute, es gibt gute Nachrichten direkt zu Beginn, denn wir sprechen heute nicht über San Diego, nicht über Mois, nicht über Berowas, nicht über Farid Bang. Stattdessen sprechen wir heute viel über Musik und andere schöne Themen und unterhaltsame Themen. Als allererstes sprechen wir aber über eine Hip-Hop-Ausstellung, auf der Sherwin war. Und ihr kennt ja wahrscheinlich auch den Journalisten Aria, der hat nach dieser Ausstellung starke Kritik geübt, hat ein ausführliches Statement gepostet und diese ganze Ausstellung ordentlich auseinandergepflückt. Und ich bin sehr gespannt, was Sherwin zu dieser deutlichen Kritik sozusagen hat. Und musikmäßig starten wir rein mit UFO 361 und Paula Hartmann, Red Cups. Überraschendes Feature, war jetzt aber auch schon länger angekündigt und UFO könnte wirklich bei seinem neuen Album, was jetzt rauskommt, mit ganz vielen weiteren Artists zusammenarbeiten, die man so eigentlich nicht erwartet hätte. Es gibt so eine Liste, die kursiert und da stehen unter anderem Anmai Kantereit, Nina Chuba und Rammstein drauf. Und wir besprechen die Liste und was da so dahinter stecken könnte. Weiter geht's mit Paschanim, RB030 und Selim61. Alle drei rappen auf einem Track und dieses Jahr gibt's dann vielleicht noch einen ADS-Sampler. Was das überhaupt bedeutet, heute bei uns im Podcast. Und dann haben wir Miami Yassin dabei. 7 Jahre nach dem ersten Teil von Bon Voyage ist jetzt der zweite Teil draußen und viele kritisieren ja, dass der Sommer eigentlich vorbei ist. Und als Themen starten wir mit Capital Bra. Bei dem wurden mehrere Awards versteigert vom Finanzamt. Und als wäre das nicht schon genug, hat auch noch Prinz Markus sich dazu geäußert und wirklich wilde Geschichten über Capi in Dubai erzählt. Und zum Abschluss haben wir dann noch eine weitere Versteigerung und zwar von Flairs legendärem Loft an der Billy Wilder Promenade. Und wir klären heute die Frage, hat Bushido Flairs Apartment für 500.000 Euro ersteigert oder nicht? Yes, viel Spaß mit dem Podcast, let's go.
Werbung. Leute, es gibt neue Drinks von 9 Mile und Lennart und ich waren mehr oder weniger an der Entstehung beteiligt. Und zwar spreche ich von den Premixes. Das sind Ready-to-Drink-Mischgetränke. Und als wir beide in Paderborn die Kollegen und Kolleginnen von 9 Mile besuchen waren, kam auf einmal jemand rein mit einem Tablett und da waren ganz viele kleine Tests drauf von pinken Getränken. Wir haben probiert und haben gesagt, wow, Grapefruit. Und es hat damals schon richtig geil geschmeckt. Jetzt haben sie das Ganze noch weiter verfeinert und wir haben die 9 Mile Wodka Pink Rush. Das sind 330 Milliliter Dosen mit einem fertig gemixten Drink für eure nächste Party oder wo auch immer ihr hingeht.
Ja, und es gibt aber nicht nur Pink Rush, sondern es gibt auch noch 9 Mile Pornstar Martini, also Wodka Maracuja Premix. Bin ich maximal Fan von in letzter Zeit, weil es für mich eine erfrischende Variante ist, wie man Wodka noch so mischen kann. Also 9 Mile hat sich hier wirklich was Besonderes überlegt. Drinks, die man sonst nur in der Bar bekommt, jetzt auch easy to go in der Dose. Das Ganze findet ihr entweder im Späti eures Vertrauens, haltet mal die Augen offen, oder im MBG Amber Room, also online, könnt ihr euch beide Sorten bestellen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann gibt es das Ganze sogar als Bundle mit jeweils 6 Dosen von Pink Rush und 6 Dosen von Pornstar Martini. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes unter mbg-amberroom.com, könnt ihr das Ganze finden. Und jetzt geht's los mit dem Deutschrap Plus Podcast. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap Podcast. Und wie ihr es hoffentlich schon mitbekommen habt, haben wir letzte Woche Donnerstag ein Interview mit dem lieben Jan gedroppt, der unter anderem das wunderschöne Podcast-Cover designt hat, was ihr seht, wenn ihr jetzt gerade euer Handy in der Hand haltet und den Deutsche Plus Podcast hört.
Ja, genau. Aber es geht überhaupt nicht über unser Podcast-Cover in dem Interview, sondern über die ganzen anderen Werke, die Jan so mitkreiert hat. Und wir sprechen ganz explizit über Materia, zum Glück in die Zukunft, für mich auch einfach ein legendäres Album, da sind kaum Songs drauf, die man skippen muss, Feature mit Peter Fox und sowas, also für mich wirklich eine krasse Erinnerung irgendwie an meine Jugend, das Album ist ja 2010 rausgekommen und ich fand's mega spannend, was Jan alles erzählt hat, dann irgendwie, dass Joko und Klaas wegen diesem Album bei ihm angefragt haben, weil sie halt einen Kopf gebastelt haben, den man da auf dem Cover sieht und es einfach mega die Geschichten, die dahinter stecken. Und ich habe da jetzt auch noch viel recherchiert und noch mal viel irgendwie rausgefunden, noch zusätzlich, weil es da auch viel Videomaterial gibt, was mir auch Jan zur Verfügung gestellt hat. Und einfach super, super interessant. Und Jan spricht aber auch über das letzte Masimoto-Album zum Beispiel, Keine Intelligenz, was jetzt gerade erst rausgekommen ist, oder über das Albumcover von Megalo, Endlich und Endlich, was auch total verrückt ist, was da für Geschichten dahinter stecken. Deswegen hört euch unbedingt dieses Interview an. Richtig spannend, dort ein paar Eindrücke zu bekommen, was hinter so einer Cover-Erstellung alles steckt.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch so glücklich, dass dieses Interview jetzt draußen ist, weil so rückblickend war auch dieses Cover von Masimoto, Keine Intelligenz, so ein bisschen der Startschuss zu unserem jetzigen neuen Podcast-Cover, weil wir wollten es ja schon so lange in Angriff nehmen, haben immer mal wieder überlegt, immer mal wieder gesagt, ey, sollen wir es so machen oder so oder ne, irgendwie, wenn wir eine Idee hatten. Und als dann Keine Intelligenz von Masimoto rauskam, war das dann wirklich irgendwie der Startschuss, dass wir gesagt haben, ey, lass doch mal den Designer anfragen. Und du hast dann irgendwie den Kontakt hergestellt. Und auch in den ersten Gespräch mit Jan, als wir über unser Cover gesprochen haben, das war erstmal noch ganz unverbindlich, wir haben so ein bisschen gebrainstormt, da hat er eben diese ganzen Stories schon gedroppt und du hast einfach gecheckt, wie viel dahinter steht, so ein Deutschrap-Cover zu machen. Und ich muss auch sagen, einerseits kreativer Input, sowohl von uns in dem Fall, ne, also bei einem Deutschrap-Cover wäre das ja dann der Rap-Artist irgendwie, aber auch halt von dem Designer natürlich, aber auch so das Geld, was dahinter steckt, so, also wenn man diesen Aufwand berücksichtigt, erklärt das für mich zu einem gewissen Teil, warum wir in letzter Zeit so häufig über so AI-Cover reden. Aber deswegen ganz spannend, wenn wir so oft über Negativbeispiele von Covers in letzter Zeit gesprochen haben, jetzt mal eine Geschichte von einem, ja, von ein paar Positivbeispielen in dem Podcast zu hören. Also, ich kann das Interview wirklich nur empfehlen, hört sich an, ist wirklich ein sehr cooles Ding geworden. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Lennart hat es eben schon erzählt, die Hip-Hop-Ausstellung von der Fotografiska. Was ist da passiert und warum ist dieses Thema jetzt irgendwie so ein bisschen hochgekocht? Also, vor knapp einer Woche oder sowas wurden wir von DJ Ron eingeladen, zu dieser Ausstellung zu kommen. Bis dahin wusste ich noch gar nicht viel über die Ausstellung. Und zwar ist es in der Fotografiska Berlin. Das ist eben so ein Fotomuseum, Fotogalerie, wo immer mal wieder andere Ausstellungen sind. Die Fotografiska, muss man wissen, ist ein Fotomuseum, sage ich mal, das es auf der ganzen Welt gibt. Also es gibt zum Beispiel in Stockholm, da kommt es ursprünglich her, die Fotografiska, in New York, Shanghai, Oslo und so weiter. In ganz vielen großen Städten, ja. Und diese Ausstellung kam dann, also das ist eine Ausstellung mit Bildern über die Geschichte der Hip-Hop-Kultur und die war ursprünglich in New York ausgestellt und kam dann eben, nachdem sie in New York ausgestellt war, nach Berlin und in Berlin wurde dann noch ein weiterer Teil mit Fotos hinzugefügt und zwar zum deutschen Hip-Hop. Und wie gesagt, wir wurden da eingeladen, auch nicht irgendwas von wegen so, dass wir da irgendwie bezahlt wurden oder irgendwie Werbe oder irgendwie darüber Bilder machen mussten oder berichten müssen oder so, keiner weiß, ja. Deswegen können wir jetzt auch komplett frei über alles reden. Und man kann sich das so vorstellen, also die Fotografiska in Berlin ist so ein recht großes Gebäude, auch, ich glaube, insgesamt 3-4 Stockwerke irgendwie, oben ist noch so ein Rooftop-Dach drauf. Und das war halt so das Opening davon, es war halt, du konntest dir die Ausstellung angucken, die Bilder, und drumherum war noch so voll viel Veranstaltung. Da war dann zum Beispiel so ein Hip-Hop-Dance-Battle, es war irgendwie ein Rap-Battle, da war Harris, der war so der Moderator, war so ein bisschen durcheinander, muss man sagen. Also krass. Irgendwie war das so ein bisschen wild koordiniert. Ja, ja, also auch so, Harris hat ja immer so eine witzige Art drauf, hat so gut Stimmung gemacht, aber dann auch so, hä, wer kommt jetzt als nächstes, wer kommt jetzt? Dann haben die irgendwie so dieses Dance-Battle in so einer Crowd gemacht, aber auf der Kamera, wo man eigentlich so die Leute hätte sehen müssen, die tanzen, damit man auch von weiter hinten die halt sehen kann, war dann zum Beispiel so der DJ zu sehen. Und dann hat Harris auch so einen Moment so, ey, yo, wer immer für diese Kamera zuständig ist, macht mal die Tänzer da drauf und so. Weißt du, war so ein bisschen dieses, so ein bisschen chaotisch halt. Aber overall war es echt cool, muss man sagen. Also ich muss sagen, ich bin rausgegangen aus dieser Ausstellung und ich dachte mir so, Alter, war voll nice. Weil wenn du dann eben hoch bist, also unten waren so diese Events und so und oben war dann auf einer Ebene eben diese Ausstellung und du hast quasi gestartet und es war, man kann sagen, ungefähr so 80-20 amerikanischer Hip-Hop und dann eben deutscher Hip-Hop sozusagen, ja. Und auch in zwei Zeitabschnitten sozusagen, also amerikanisch von der Entstehung des Hip-Hops bis jetzt und deutscher Hip-Hop dann auch eben von der Entstehung bis jetzt. So war quasi das Konzept. Also du läufst so einmal im Kreis und es war echt crazy, diese ganzen Bilder mal zu sehen, weil es waren einfach so außergewöhnliche Bilder. Einerseits so aus dieser Entstehungsgeschichte, Hip-Hop in der Bronx, wie ist alles groß geworden. Dann später irgendwie so B.I.G., Tupac, 50 Cent, bis heute irgendwie Migos und Megan Thee Stallion, ich habe keine Ahnung, Post Malone und so, aber halt von allen wirklich so sehr krasse Bilder, so sehr, so für so ikonische Fotoshootings, ja. Also das war so der amerikanische Teil und dann gab es eben noch den deutschen Teil und der deutsche Teil wurde dann für die Berliner Ausstellung hinzugefügt und da hat es dann angefangen mit so den Anfängen von Hip-Hop. Heidelberg zum Beispiel habe ich da in manchen Bildern gesehen, irgendwie habe da unsere alte Heimat von Lennart und mir erkannt, Tony L, Torch und so weiter. Später kamen dann so Sachen von Kool Savas, habt ihr vielleicht auch in unserer Story gesehen, da war dann so eine Songskizze von Savas zu sehen. Irgendwann kam dann dieser Teil mit so Haftbefehl, Rata, Farid Bang und so. Und dann gab es den letzten Teil, der war unter dem Begriff Pop zusammengefasst. Da stand ich dann auch schon so, ich war mit meiner Freundin da und war so ein bisschen so, Pop, irgendwie auch wilde Bezeichnung, aber okay. Und da waren dann so UFO 361, Juju, Rin, Bad Moms J, Ikimel und so, ne, also so sehr moderne Artists, ja. Und ein Highlight von dieser Ausstellung war so ein Zimmer, das war dann in dem deutschen Teil, da war quasi ein kleiner Raum, der war wie ein Jugendzimmer vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas präpariert, wo man eben ganz viele Poster hatte von allen möglichen Rappern an der Wand. Da lag ein MP3-Player, da war irgendwie so ein Eastpak-Geldbeutel mit Klettverschluss, wie den früher jeder hatte. Es war, überall lag die Bravo Hip-Hop-Spezial aus, die ich damals auch abonniert hatte. Das war echt so das Geilste, was es damals gab. Und da war eben auch ein Fernseher und auf diesem Fernseher liefen so zusammengeschnitten so Deutschrap-Interviews halt mit, ich weiß nicht, Celo Abdi habe ich da, glaube ich, gesehen. Also auf dem Fernseher habe ich gar nicht so viel geachtet. Und ich weiß auch noch, als ich in den Raum gegangen bin, da war Aria neben mir. Also Aria Nyati, ne, der kennt ihn ja bestimmt aus den ganzen Hip-Hop-Interviews, ist auch irgendwie Head of Hip-Hop bei Apple. Und war aber so fokussiert auf diesen Fernseher, dass man hat so gemerkt, der ist nicht ansprechbar jetzt, so, deswegen bin ich auch rein, hab mir die Sachen angeguckt, bin wieder rausgegangen sozusagen. Und einen Tag später, also ich bin dann quasi nach Hause gegangen und war echt für mich eine schöne Ausstellung, ja, also war irgendwie cool, fand ich, ja, so, dann bin ich nach Hause gegangen und einen Tag später habe ich dann von Aria ein Statement auf Instagram gelesen, mit dem, ne, es ist so in so Slides aufgebaut, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber er schreibt dort, seit gestern gibt es in der Fotografiska in Berlin eine Ausstellung zu Hip-Hop. Ein Teil davon betrifft auch Deutschrap. Diese Ausstellung reflektiert meiner Meinung nach überhaupt nicht authentisch deutschen Hip-Hop, ist respektlos gegenüber der Kultur und ihren Kulturschaffenden und ignoriert große relevante Teile der Kultur. In der zweiten Slide steht dann, in einem Ausschnitt der Ausstellung befindet sich ein Monitor, auf dem Loops von Deutschrap-Medien laufen. Interviews von Vis-a-vis bei 16 Bars, Nico bei Backspin, TV Straßensound, selbstverständlich auch Roos, Toxic bei hiphop.de, und auch von mir, in Klammern sowohl für hiphop.de als auch für Apple. Keine dieser Personen wurde in Kenntnis darüber gesetzt, nach Erlaubnis gefragt, Kompensation angeboten oder sonst was. Diese Menschen werden kein einziges Mal im Museum genannt. Kein Danksagen, keine Quellenangabe. Krasse Wertschätzung für die Kultur. Ziemlich unprofessionell und unjournalistisch für den Elfenbeinturm, der uns immer für zu unjournalistisch gehalten hat. Jeder Creator, der auf TikTok und Instagram Ausschnitte meiner Interviews postet, markiert mich und gibt Quellenangaben. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ich überspringe jetzt mal so ein bisschen. Und dann kommt sein nächster Kritikpunkt. Einige der Artists, die in der Ausstellung komplett fehlen, / ignoriert wurden, Bushido, Shindy, Bones MC, Raf Kamora, Kollega, Reezy, Kalim, Summer Jam, PA Sports, Casey Rebel, AZ, Suna, Miami Yassin, Dardan, Nima, Schwester Eva, SSIO, Nizzy 19, Billa Joe, Faroon, Chiago, Mero, Kolja Goldstein, Ramo, Punkt, Punkt, Punkt. Ob man diese Leute liebt oder hasst, sie gehören in eine Deutschrap-Ausstellung, die was von sich hält. So, jetzt überspringen wir wieder mal einen Teil und dann der letzte Kritikpunkt von ihm. Einer der Kuratoren sagte mir gestern, er wüsste gar nicht mehr, ob er noch viel im Bereich Hip-Hop machen möchte, weil er das nicht mehr fühlt. Bei allem Respekt, dann macht doch keine Ausstellung. Wir waren nie willkommen. Jeden einzelnen Zentimeter mussten wir uns erkämpfen. Einer der Kuratoren der Ausstellung sagte mir gestern, bei ihm sei das anders gewesen. Er habe den roten Teppich ausgerollt bekommen, obwohl er damals kaum was mit Hip-Hop zu tun hatte. So, es geht dann noch weiter, aber den Rest lasse ich mal weg. Also man kann es ein bisschen zusammenfassen. Er wurde dort nicht korrekt zitiert. Er sagt, es fehlen relevante Künstler und dass eben Leute diese Ausstellung gemacht haben,
die anscheinend ja die Hip-Hop-Kultur da so ein bisschen ausschlachten oder sich quasi da
das
nicht
gar nicht so krass fühlen, gar nicht so Teil selbst von dieser Kultur sind. So, das war so sein Eindruck, ne, davon. Also ich glaube, dass er da nicht zitiert wurde, hat ihn am wenigsten gejuckt. Er hat ja auch sowas geschrieben wie, ne, wenn die gefragt hätten, hätte der das auch noch denen die 4K-Files zur Verfügung gestellt von den Interviews. Und so musste da dann irgendwas mit einem YouTube-Downloader, ne, die Quali natürlich irgendwie eingeschränkt, mussten die Videos so laufen. Also ich glaube, ihn hat einfach gestört, dass da halt eine Ausstellung gemacht wurde, die letztendlich eigentlich gar nicht komplett abdeckend ist. Und ich denke, das ist auch so das, was ich vermute halt, du hast es ja eingangs erwähnt, diese Ausstellung war eigentlich in den USA, in New York, ne? Mhm. Und jetzt haben die das halt in Berlin gemacht und dann hat man wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt bringt's nicht, wenn wir nur so Ami-Hip-Hop hier jetzt ausstellen, sondern dann lass doch auch noch irgendwie deutschen Hip-Hop ausstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt mit diesem Ansatz irgendwie das ja irgendwie vorprogrammiert war, dass das nur was Halbgares dann wird, ne, weil es vielleicht sonst auch zu umfangreich gewesen wäre, man hätte vielleicht nicht genügend Platz gehabt und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nochmal die Namen hört, ne, die du gerade vorgelesen hast aus Arias Statement, ne, dann wird ja schon irgendwie klar, okay, das ist dann schon ein bisschen mau sozusagen, ne, wenn dann ein Kollege oder ein Bushido, die größten Erfolge in Deutschland eingesammelt haben in den letzten 20 Jahren, nicht genannt werden.
Ja, also sehe ich wirklich genauso. Ich muss auch sagen, ich habe mir das durchgelesen und habe direkt so gedacht, so stimmt. Also in vielen Punkten muss ich ihm recht geben. Also zum Beispiel, dass er einfach nicht nach Freigabe gefragt wurde für diese Videos, geht einfach nicht fit. Also zum Beispiel auch wir, also wenn ihr egal welchen Instagram-Post von uns anguckt, da ist immer unten eine Quellenangabe dabei, wo wir auch sehr penibel sind. Und ich finde auch in dieser Deutschrap-Community, die ist ja jetzt nicht übertrieben groß. Das heißt, man ist schon irgendwie connected. Zumindest die Leute, die eine Ausstellung organisieren oder sowas, die haben schon die Connections, um mal anzufragen für sowas, weißt du? Deswegen, das wundert mich tatsächlich, dass es dann auch nicht gereferenced wurde. Und da muss ich sagen, hat der 100% recht. Dann, dass da Leute irgendwie fehlen. Also so zum Beispiel Bushido, Kollege, hast du vollkommen recht, finde ich auch irgendwie sehr weird. Ich muss aber auch also sagen, so mit so einem kleinen Aber irgendwie, also die Ausstellung für den deutschen Teil war wirklich nicht sehr groß. Also man hätte zum Beispiel gar nicht alle, die er jetzt aufgezählt hat, da noch groß präsentieren können. Und es war auch so ein bisschen artistic gemacht. Also da war dann zum Beispiel, ich habe jetzt nicht alles gefilmt oder richtig im Kopf, aber da war dann zum Beispiel so eine Ecke, wo so mehrere Bilder von Kool Savas waren und zum Beispiel diese Textskizze. Dann war so daneben zum Beispiel so ein ganz großes Bild von Sammy Deluxe, glaube ich, oder ich weiß gerade nicht mehr, ja. Aber sowas in der Art, also das war auch, es war zwar chronologisch aufgebaut, das stimmt, das war in Etappen aufgebaut, aber es war jetzt nicht so aufgebaut, dass alles unbedingt chronologisch dargestellt werden musste, sondern in diesen Etappen, in diesen zeitlichen Schritten, war dann auch einfach so ein bisschen, es ging halt auch darum, um coole Bilder zu zeigen. Also das waren viele Bilder, so ein bisschen epic waren, so dieses Ratar im Mantel auf so einem Hochhaus oder sowas, weißt du, oder dieses UFO mit seinem Baby im Arm und so. Also es ging halt auch darum, irgendwie sowas Visuelles zu transportieren. Und deswegen finde ich, da kann man ihm recht geben, man kann aber auch so ein bisschen den Kuratoren irgendwie sagen, okay, also ich habe zum Beispiel kurz mit DJ Ron gesprochen, der eben einer der Kuratoren für den deutschen Teil ist, und der meinte halt, es war geisteskrank schwierig, irgendwie diese ganzen Bilder zu finden in der richtigen Qualität, gerade die Bilder, die einfach so ein bisschen älter sind von den Artists, da dann wieder die Originaldinger zu finden, dass die eben in der Qualität sind, um die auszustellen in einem Museum und sowas. Und keine Ahnung, also ich finde, man kann so beiden Seiten irgendwie so ein bisschen recht geben, muss man sagen. Also
wir wissen jetzt zum Beispiel auch gar nicht ganz genau, wer hinter dieser Ausstellung steckt, ne? Also Aria, oder zumindest ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es, aber Aria kritisiert da ja an sich Leute oder auch irgendwie so eine Bubble sozusagen. Da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wer da wirklich dann dahinter steckt und sich da sozusagen, ne, nach Arias Vorwurf das Geld in die Taschen steckt und die Kultur ein bisschen ausbeutet.
Ja, also auf der Seite selber ist angegeben, den deutschen Teil Hip-Hop in Deutschland haben Yolande Goves, Davide Borod, Miriam Davutwandi und Ron Schindler, aka DJ Ron, in enger Zusammenarbeit mit Götz Gottschalk, Brian Witt vom Freien Hip-Hop-Institut in Heidelberg und der kuratorischen Assistenz Lina Czerny co-kuratiert. Also die Namen sind so angegeben. Ich habe mich auch gefragt, wen meint er damit, so roter Teppich ausgerollt, weil die einzige Person, die ich von denen persönlich kenne, DJ Ron, der ja so das Splash mit aufgebaut hat und sowas,
Ja, den kann man auf jeden Fall
nicht
ankreiden.
Würde ich nicht sagen, dass da irgendwie roter Teppich ausgerollt wurde. Wir haben ja gehört, wie viele Jahre die da im Minus gewesen sind oder so, bevor die damit Profit gemacht haben. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich meine, man muss am Ende sagen, ey, die Fotografiska ist einfach ein wirtschaftliches Unternehmen. Das ist nicht das Museum von Berlin. Da stecken private Personen und Investoren dahinter aus einem anderen Land, die in Berlin so eine Subsidiary haben, also so eine Zweigstelle, und die sich dazu entschieden haben, eine Hip-Hop-Ausstellung zu kuratieren, die von ihrer Location in New York nach Deutschland wandert, und da kommt noch ein Teil dazu. Das heißt, wäre das jetzt zum Beispiel so ein öffentliches Museum, würde ich auch die Kritik nochmal ein ganzes Stück höher ansetzen. Aber dadurch, dass es halt einfach, es ist halt ein wirtschaftliches Unternehmen. Es ist sowas wie wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Netflix sich entschließt, eine Doku zu machen oder so, und die halt nicht ganz richtig ist, dann ist es so, weißt du, was ich meine? Also, ich will es auch gar nicht gut reden, aber so ein bisschen als Erklärung irgendwie, dass es halt jetzt nicht was Staatliches, um die Kultur zu fördern ist, sondern halt, um Geld zu verdienen,
um Profit letztendlich. Zu machen.
Genau, ja.
Ja, das ist ja der Kritikpunkt.
Ist ja eigentlich daran. Der Kritikpunkt, ja. Zusammengefasst, ich will nur das nochmal ganz kurz abschließen, dieses Thema. Also, ich finde wirklich Arias Kritik gerechtfertigt in vielen Punkten. Ich muss aber auch euch ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, als ich da war, ich fand, das war trotzdem eine schöne Ausstellung. Und wenn du jetzt nicht aufgrund der historischen Exaktheit dir das reinziehen willst, sondern einfach um so unterhalten zu werden, ist es meiner Meinung nach das wert. Es ist einfach eine coole Ausstellung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber trotzdem, natürlich hat Aria da schon ein paar Punkte. Jetzt würde ich aber sagen, fertig mit diesem Thema, und wir starten mal rein mit ein bisschen Musik.
Yes, genau. Und wir starten rein mit UFO, der ja dieses Jahr noch sein Album Nur für dich 2 rausbringt. Und der hat sich jetzt Paula Hartmann als Feature-Gast gesichert. Das Ganze kursiert auch schon seit einigen Wochen in den sozialen Medien, weil es auch gar nicht groß geheim gehalten wurde, sondern irgendwie mitdokumentiert wurde, wie Paula Hartmann dann auch nach Japan geflogen ist. Die haben in Tokio zusammen das Video gedreht zu dem Song Red Cups. Und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Yes, UFO und Paula Hartmann mit dem Song Red Cups. Es ist die vierte Single in der Promophase für Nur für dich 2, das kommende UFO-Album. Und ja, bisher wahrscheinlich für mich dann das Lied, was ich am meisten auch mit dem Album verknüpfen werde irgendwie oder so, ne, als Single irgendwie verknüpfen werde. Die anderen sind tatsächlich schon bei mir ein bisschen untergegangen, sodass ich gar nicht mehr so genau die Songnamen weiß. Da ist irgendwie Red Cups auch direkt ein bisschen einprägsamer, auch wenn das Teil meiner Kritik auch ist, weil ich finde, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber irgendwie ist Red Cup schon so ein verbrauchter Begriff irgendwie für mich. So, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie für mich nicht so der innovativste Titel. Und die Song-Hörprobe gab es jetzt aber halt auch schon 2 Wochen irgendwie. Dann halt auch irgendwie die Hälfte des Songs sozusagen schon draußen durch die Hörprobe. Aber ich muss sagen, UFO und Paula haben da auf jeden Fall einen geilen, ja, sentimentalen Hit geschaffen. Geiles Video auch irgendwie, wie sie da halt an diesem berühmten Platz da in Tokio stehen, wo diese ganzen Werbeanzeigen auch sind und so. Und finde ich visuell schon sehr stark aufbereitet. Und tatsächlich, ne, irgendwie eine überraschende Kombi, UFO und Paula Hartmann. Aber jetzt, wo man es hört, passt, matcht es halt auch mega gut. Also kann ich mir auch vorstellen für noch ein nächstes Feature.
Und was man auch wirklich hier mal hervorheben kann, ist die Länge des Songs mit 3 Minuten 37, nachdem wir uns in letzter Zeit ja so oft aufgeregt haben. Und ich glaube auch irgendwie der neue Song von Rin, der rauskam, der war jetzt, glaube ich, unter 2 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Also so schon so ein krasses Ding, wenn man dann jetzt was bekommt, ne, über 3,5 Minuten. Das ist schon cool. Und weil du gerade auch Ding angesprochen hast, diesen berühmten Platz in Tokio, ne, du meinst mit diesen Zebrastreifen und
japanische Times Square quasi.
Ja, genau. Weißt du, was auch ein krasser Platz ist? Ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast, aber kennst du Your Name, den Film?
Nee, ich glaube nicht.
Das ist, ey, ich habe den letztens gesehen, irgendwie, das ist so ein Anime-Film und der wurde mir so oft vorgeschlagen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, ich guck den mal an, so ein bisschen wie dieses Chihiros Reise ins Zauberland, so dieser Vibe halt. Und ey, der Film ist echt krass, muss man sagen. Also zwar ein Anime, aber so, ich würde sagen, eher so für Erwachsene, so ein bisschen so von der Storyline. Ja, und das sind dann zwei Leute, die sich verlieben, aber so ein bisschen in zwei verschiedenen Zeitachsen leben. Und es wird so voll wild, so voll abstrakt. Und die allerletzte Szene ist so, dass die ganze Zeit so verzweifelt sich suchen. Ich will jetzt nicht so krass spoilern, ja. Aber am Ende treffen sie so aufeinander und der Film heißt ja Your Name. Und sie müssen quasi, um so eine Art Bann zu brechen, müssen sie halt den Namen aussprechen der anderen Person. Und dann drehen sie und sie sind auf dieser Treppe. Sie läuft irgendwie runter, er läuft die Treppe hoch, drehen sich um und der Film ist so, also, okay, jetzt habe ich alles gespoilert. Sorry dafür, ja, aber der Film ist übel krass. Und diese Treppe haben die eben auch genutzt und irgendwie scheint es kaum jemandem aufgefallen zu sein. Ich habe das auch nur random durch einen Reddit-Thread gelesen, aber es ist halt so ein krasser, weiß nicht, wenn man diesen Film kennt und auf dieser Treppe spielt sich alles ab und diese Treppe ist einfach so in echt in Tokio, obwohl es ja ein animierter Film ist, ja. Also schon geil, was die sich so dabei gedacht haben für das Musikvideo, muss man sagen.
Ja, ich glaube, UFO steckt da auch selbst viel mit drin einfach, auch was so diese visuellen Sachen angeht. Ich glaube jetzt auch nicht erst seit diesem Album, schon auch seit Jahren irgendwie, dass der da wirklich nochmal mehr macht, auch als andere Rapper oder so, ne, und mehr involviert ist in seiner Vision, wie dann so ein Album, ja, wie so eine Album-Promo auch abläuft.
Ja, und andere Sache, du hast es ja eben schon im Intro erwähnt, dass UFO vor einiger Zeit, ich glaube vor einem Monat ungefähr, hat er so eine Insta-Story gepostet, wo oben in groß stand NFD2, also nur für dich 2, und darunter eine Liste mit übel vielen Namen, ich glaube sogar alphabetisch aufgelistet.
Ja.
Und wir können ja mal so diese Liste ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil da sind echt ein paar Namen, die herausstechen. Zum Beispiel, du hast eben gesagt, die Kombination von UFO und Paula Hartmann. Ich finde, es matcht übertrieben gut, weil Paula halt auch dieses, ja, die hat immer so einen Twist dabei, finde ich. Einerseits wirkt die so voll süß und irgendwie so lieb und alles Mögliche, aber hat dann so in den Lyrics so schon so krasse Texte irgendwie mit dabei und auch immer was zum Nachdenken. Aber was mich dann gewundert hat, wenn man diese Liste durchgeht und man geht von Paula Hartmann mal ein Step nach oben vom Alphabet her, dann kommt N, Nina Chuba. Und das fand ich dann doch wiederum irgendwie ein krasser Stretch. Also von UFO zu Nina Chuba finde ich schon
Freue ich wild. Mich aber übertrieben drauf. Ja? Freue ich mich so krass drauf, ja. Also ich feiere Nina Chuba ja eh und es ist, also es hört sich, nee, es ist nicht so naheliegend wie jetzt UFO und Paula, aber ey, ich bin so gespannt auf dieses Lied, weil ich finde auch, Nina Chuba hat ja schon mit dem einen oder anderen Rapper auch ein Feature gemacht und fand ich irgendwie auch immer so erfrischend und da gibt's schon so noch so viele Optionen, mit wem die alles Feature machen könnte, deswegen bin ich sehr gespannt, was UFO und Nina da zaubern, vor allem das Album wird ja so ein bisschen dieses Heartbroken-Ding auch mittragen, ne, oder so, ne, das hört man ja jetzt schon bei allen Singles und wenn man sich diese Liste anschaut, auch ganz viele andere Namen, die da drauf sind, da checkt man schon irgendwie so den Vibe, so, ne? Also einer der am wenigsten überraschenden, die draufstehen, ist ja Rin zum Beispiel.
Ja.
Weil die ja auch schon zusammengearbeitet haben.
Ja. Was mich noch überrascht hat, ist Zartmann. Also
fand ich auch überraschend, ja.
Ich muss sagen, ich sehe es. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Vor allem irgendwie komischerweise, also seit halt dem Feature von Zartmann und Chiagu, wenn man diesen Twist so ein bisschen gesehen hat, kann ich mir auch so Zartmann und UFO vorstellen. Komischerweise irgendwie so als Feature-Partner. Was mich dann aber noch mehr überrascht hat, ist Christopher Schneider in Klammern Rammstein. Ich habe so Kommentare gelesen von wegen so, der Junge ist so oft in Japan, der weiß gar nicht mehr, was vor der eigenen Haustür abgeht. So.
Ja, ich war auch geschockt erstmal. Vor allem, als ich es vor einem Monat gelesen habe, hatte ich das überlesen. Und jetzt, als ich mir nochmal vor der Folge angeschaut habe, habe ich so gecheckt, okay, was geht? Rammstein, okay, direkt mal gegoogelt. Das ist anscheinend der Schlagzeuger von Rammstein. Mhm. Und es gab aber auch Berichte darüber, dass er letzten Sommer nach dieser ganzen Geschichte mit Till Lindemann und so, als das alles ja rausgekommen ist oder größer geworden ist und da ganz viele Gerüchte und beziehungsweise auch ganz viele Aussagen von Frauen getroffen wurden, was die da erlebt haben im Backstage von Till Lindemann, hat er ein Statement gemacht, also Christoph Schneider, und hat sich dazu in einem Instagram-Post extrem ausführlich auch dazu geäußert und gesagt, dass irgendwie anscheinend auch schon seit einigen Jahren so in der Band, ne, so ein bisschen, also die Band nicht mehr ganz so viel mit Till Lindemann auch zu tun hat, ne, krass. Und dass sich schon irgendwie so ein bisschen auseinander bewegt hat. Er hat trotzdem gesagt, er glaubt nicht, dass irgendwas passiert ist, was nicht rechtens ist dort, und hat auch so ein bisschen quasi gesagt, ne, Till Lindemann hat eigentlich nur den Anspruch, dass es allen gut geht und er seinen Fans damit was schenken will, wenn er da irgendwelche Aftershow-Partys macht und da alle einlädt und so. Hat aber halt auch gesagt, er ist so, ne, von seinen Gefühlen her und allem total bei den Frauen, die sich dazu geäußert haben, weil anscheinend hat es ja Till Lindemann nicht geschafft, dort irgendwie einen Wohlfühlspace oder sowas zu schaffen, sondern es gibt ja extrem viele, die halt darüber berichtet haben, was denen da widerfahren ist und dass die total geschockt waren und da keine gute Zeit hatten und so. Und ja, hat sich da dann schon klar dazu geäußert, ne, dass ja ihm das sehr leid tut, das alles irgendwie zu hören und mitzubekommen. Und ich glaube, bei Rammstein, keine Ahnung, also es hat sich irgendwie so angehört, als wäre da so intern auch ziemlich am Brodeln nach dieser ganzen Sache. Mhm. Ja, er hat da, wie gesagt, zugegeben, dass da irgendwie gewisse Strukturen entstanden sind in den letzten Jahren.
Ja, ich frage mich auch, wie man sich das vorstellen kann. Also er ist ja, also als Drummer von Rammstein, ne, irgendwie wird dann quasi Rammstein auch namentlich genannt oder wird das irgendwie so das Ding sein? Wird man irgendwie krass ihn so im Video sehen oder wird es wirklich so eine große Rolle spielen? Weil zum Beispiel jetzt bei dem Song mit Paula Hartmann, da sucht man echt lange, bis man irgendwo Produzentenangaben findet. Also beim YouTube-Video ist gar nichts angegeben und sowas, ja. Deswegen, ich frage mich, in welcher Art und Weise er dann da teilhaben wird. Man muss ja auch sagen, Rammstein hat auch eine riesige Eventfirma, weil die ja immer diese Pyrotechnik und so ein Kram machen. So ein Kumpel hat mir das mal erzählt, der ist so Bühnenbauer und der hat irgendwie mit denen mal zusammen so Projekte gemacht für ganz andere Artists, also auch wirklich diese riesen US-Artists. Wenn die nach Deutschland kommen, ist oft die Firma von Rammstein die dann die Konzerte für die organisieren, weil die eben das ganze Equipment für diese Flammengeschichten haben. Und kann ja sein, dass er so irgendwie zusammenarbeitet, weil auch wenn wir uns die Liste anschauen, da ist ja dann zum Beispiel auch ein Ronny Bold mit dabei, der ja musikalisch nichts macht, sondern ja im Management ist.
Ja, also Christoph Schneider hat übrigens da auch davon gesprochen, dass irgendwie 100 Leute oder sowas da im Team sind bei Rammstein und so. Also jetzt nur nochmal als Zusatzinfo zu dem, was du gesagt hast. Aber ich denke auch, der wird halt für irgendwas wahrscheinlich so die Drums eingespielt haben oder so. Und deswegen ist er halt auch als Dank aufgelistet. Wer weiß, am Ende hat irgendwer anderes aus der Liste, wo wir denken, okay, da kommt ein krasses Feature, hat irgendwie nur bei einem Part mitgeschrieben oder so. Aber ich denke mal nicht, dass das dann so angeteasert wird. Ich meine, so Mako oder Levin Liam passt, glaube ich, sehr gut irgendwie zu diesem Album-Vibe dann auch. Soho Bani ist mir noch aufgefallen. Und eine Person, da habe ich was Falsches im Intro gesagt, ich habe An meinen Kantareit gesagt, aber Henning May war auf der Liste drauf, also der Frontsänger quasi von der Band. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob das eine Single wird mit so einem großen Namen.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Album, auf das wir gespannt sein können, weil ja, es ist ein sehr erfolgreiches Album von UFO, zumindest der erste Teil. Dementsprechend, glaube ich, wird er da anknüpfen. Aus meiner Sicht ist er auch wieder aus so einer sehr dunklen Phase raus, wo diese ganzen krassen Satanismus-Symbole und sowas waren. Deswegen ist es schön zu sehen, dass er sich jetzt mit Leuten wie Paula Hartmann, Nina Chuba, Mako, was weiß ich, Zartmann und sowas umgibt. Also für mich auf jeden Fall ein positives Zeichen. Plus, jetzt kommt ja auch bald die Ich bin 10 Berliner Tour. Der Name übrigens daher, weil Ich bin ein Berliner kam 2015 raus und die Tour ist 2025, also 10 Jahre nach Erscheinen sozusagen. Also steht einiges an bei ihm und ich glaube, dementsprechend wird er auch Gas geben, dass da geile Sachen rauskommen, weil quasi alles so ein bisschen zusammenspielt. Also sein neues Album, seine neue Tour und sowas, ne, da will er schon delivern. Von daher, wir können auf jeden Fall gespannt sein und nicht gespannt, aber überrascht war ich von dem neuen Release von Pashanim, um mal hier weiterzumachen. Und zwar Pashanim, ne, so lange, also seit seinem ersten Song begleiten wir ihn jetzt schon im Podcast und wir probieren immer so ein bisschen mehr über ihn herauszufinden. Es gibt kaum was, das man weiß und er hat ja auch nie wirklich seine Strategie geändert. Also irgendwie die Features mit UFO oder AK waren noch so das wildeste der Gefühle, was man irgendwie seitens Pashanim miterlebt hat. Und jetzt droppt er einfach so einen Song mit seinen zwei Bros, RB030, den kennt man ja auch schon irgendwie, ich weiß nicht, RB Rauch 2 Gramm, irgendwie so, so ich weiß, da kommen direkt so die Lines in den Kopf. Und Selim61 und der Song heißt Atsch bleiben, was übrigens zu Deutsch bedeutet hungrig bleiben, also Atsch quasi das türkische Wort für okay. Hungrig. Genau. Und ich würde sagen, wir handhaben es jetzt mal so wie eben, dass wir erstmal reinhören und dann sprechen wir mal und gucken mal, wer sind denn RB030, wer sind denn Selim61? Aber damit wir mal ein Gefühl bekommen, ich habe mal einen Ausschnitt rausgesucht, wo man alle drei, also auch Paschanin, mal ganz gut hört. Es beginnt mit RB030. Und nach dem Refrain kommt dann Selim61.
Du dich plagst, du bist einfach Kunde. Ich hab jetzt keine Zeit, komm in einer Stunde. Und mein Kleiner macht 5 Picks in einer Runde. Ich seh Mama lachen und heil meine Wunde. Mach Pickarbeit, hier pack alles schon ein. Wir können nie vorsichtig genug sein. Schabab hat Neuner immer dabei. Damals 10 Fußball, heute fliegt Blei. Ich muss Arzt bleiben, ohne haben Box gehen, Umsatz jagen, I'm just wollen uns befragen, niemand von uns wird was sagen.
Ich muss sie ab in mein Kofferraum, hab ich 2 Kisten. Erst schreib ich guten Morgen, dann verschick ich Preislist. Über Zäune, Überhilfe, gestern Abend noch Pflicht. So viel Sachen in mein Leben, davon darfst du nichts wissen. Nix. Valentino, Cappuccino und Costa. Polizei, Funk und sie suchen Dealer mit Fasson. Jeder weiß, dass von uns bald miese Lieder kommen. Und seit ersten vierten Grote, jeder Riesen auf Balkon. An der gleichen Kreuzel, an der ich im Kindergarten stand. Bist du jung, dann ist Geld machen immer interessant. Ich hab 50 Cent Poster, mein Zimmer an der Wand. Du sagst, wir hatten Kontakt.
Yes, Paschanim, RB030, Selim61, Atsch bleiben. Boah, ich bin so in love mit diesem Song. Ich hab den letztens im Gym gehört und also alle neuen Releases, ich bin so hin, hab so durchgehört und irgendwie hat dann dieser Song gestartet und ich dachte mir, ich hab so gesehen, okay, gleich kommt Paschanim, hab die so in Queue gemacht, in so einer richtigen Reihenfolge und dann kam eben Paschanim und dieser Beat fängt an, man hat's gerade gehört, dieses bisschen wilde so. Ey, ich find's übertrieben geil, muss ich sagen. Und irgendwie habe ich auch oft so Songs in meiner Playlist, die so ein bisschen so auch so trashige Parts haben. Ich weiß nicht, ob das ist nicht der richtige Begriff dafür, aber die noch nicht so ganz sauber, hochglanz, gepimpt sind, 1000 Songwriter, sondern irgendwie so authentisch. Und ich finde, Paschanim, der hat die Hochglanzparts, wo da braucht man nichts sagen, man kennt Airwaves und alles Mögliche. Aber so zum bei RB030 oder so, da habe ich auch oft die Kritik gelesen und das, was kritisiert wurde, finde ich halt geil, dass es eben so rough ist irgendwie, wieso nennst du dich Plug, du bist nur ein Kunde und so, ich weiß, das ist so in die Fresse Aussagen einfach, also ich muss sagen, bei mir ist der Song geisteskrank am Laufen.
Und man merkt ja auch, also dass die mit Pascha wahrscheinlich aufgewachsen sind, ne, so, ja. Also ich finde, wenn ich mir jetzt nochmal so die Parts bei Genius auch durchlese, ohne dass man jetzt die Stimmen dazu hört, so, es klingt irgendwie alles auch nach Paschanim so, also auch bei Selim61 sein Part, den man ja auch irgendwie immer, also der Name sagt mir schon irgendwas, also so als hätte ich das irgendwie schon in irgendwelchen Hood-Erzählungen von Paschanim so gehört auf seinen bisherigen Releases. Ja, richtig ungewohnt auch, also dass Pascha jetzt dieses Jahr Album gedroppt und jetzt vielleicht einen Sampler irgendwie mit seinen Jungs. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber geredet haben, aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und zwar wurde dieser mögliche Sampler schon im April angekündigt. In einem Video, ja, in einem Vlog von Paschanim hieß es da irgendwie schon so, ne, also konnte man irgendwie schon draus ableiten, dass halt 2024 anscheinend ein Sampler rauskommen soll. Irgendwie hat da so ganz dunkel war bei mir irgendwas, vielleicht haben wir damals schon darüber gesprochen. Und ja, jetzt ist das Thema auch wieder da, ADS-Sampler. Und ADS soll anscheinend für All Dressed Stabil stehen. Auch eine geile Abkürzung.
Ja, also es ist irgendwie so Paschanim üblich, dass man wirklich kaum was darüber weiß. Eigentlich ja. Auch so zu den beiden Künstlern. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich mal so, also der Sampler soll, zumindest was man in dem Video gesehen hat, dann auch von den dreien sein. Also Paschanim, RB030 und Selim61.
Ich hab dann auch und mal die haben ja bisher auch noch nie gerappt, oder? Also zumindest jetzt nicht so öffentlich. Das war jetzt deren erstes Spotify-Release. 500.000 monatliche Hörer haben die jetzt ja, nach 3 Tagen dadurch.
Das ist so krass, ne? Das wollte ich auch sagen, ist so wild. Also das ist auch so witzig, weil so eine Situation hatten wir, glaube ich, noch nie, dass es auch so drei Artists irgendwie so sind, weil sowohl RB030 als auch Selim61 haben jetzt 480.000 monatliche Hörer und nur diesen Song auf Spotify. Der Song selber hat 1,2 Millionen Streams, also kann man so sagen, dass irgendwie jeder Hörer im Schnitt 2,5 Mal den Song gehört hat. Ich wahrscheinlich 196 Mal oder sowas. Aber, weißt du, also das ist krass, dass man das so klar jetzt sehen kann. Aber genau, ich habe eben schon gesagt, ich habe geguckt, ob es irgendwelche Infos zu den beiden gibt, ja. Und bei RB030 weiß man tatsächlich ein bisschen was. Und zwar 2017 haben Paschanim, Simba, Abu Glitch und RB030 zusammen Playboys Mafia, dieses Künstlerkollektiv, gegründet. Und was man ja auch, einer der wenigen Infos, die man über Paschanim weiß, ist, dass er ja sehr filmaffin ist. Also bei vielen seiner Videos steht ja, dass es irgendwie directed bei ihm ist sozusagen, oder dass er auch, er hat ja da was mit Schauspiel gemacht, wollte mal eine Serie machen, wurde ja auch von Kida Ramadan mal angefragt, aber hat es dann doch nicht gemacht und sowas. Und sein Kumpel RB030 ist da genauso mit dabei. Und zum Beispiel, was ganz witzig ist, für den Song von Juju, Live Bitch, der kam im Mitte 2019 raus, da hat Paschanim mitgewirkt und RB, der bürgerlich Ruhi Baltrak heißt, war der leitende Director von dem Video. Also okay, man kann sagen, RB030 ist so ein bisschen der halt für das Video von Paschanim immer verantwortlich war, jetzt eben auch Rap. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact dazu, da hatte ich sogar einen Beitrag gelesen, hiphop.de hatte mal diesen Beitrag geschrieben, da ging es darum, irgendwie so 5 Fun-Facts über Paschanim, und einer war eben so, ja, wer ist RB030, und der ist eben der immer in den Videos von Paschanim so ein Getränk ausschüttet. Wenn man mal drauf achtet, ist das so ein Ding, was sich immer wiederholt. Also der ist immer so einer, der schüttet dann so ein Getränk so Richtung Kamera, und es wird dann so in so Zeitlupe irgendwie so gemacht, und auf dem Paris Freestyle, da rappt Paschanim sogar, ja, ich bin 6'1, sondern sie hängen mir an den Lippen, und immer wenn ich Lean im Cup hab, muss ich was verschütten, ja, ich spill den halben Becher, und ich glaube, ich bin RB, ich wünsche mir Gucci, Prada, Givenchy und THC, also so, er spielt sogar auf dieses Ding an. So, geil. Und abschließend muss man sagen, wer ist Selim 6'1? Keine Ahnung. Gibt nichts. Der hat gestern sein erstes Insta-Bild gepostet, 2600 Follower.
Krass.
Man weiß nichts über ihn. Also, krass. Keine Ahnung. Ja.
Auch heftig. Also wenn man so nichts über dich weiß und du jetzt aber so dein erstes Release wird ein Sampler zusammen mit Paschanim sein. Also ja. Schon krass. Auch krass, was bei Pascha abgeht. Also haben wir ja schon tausendmal gesagt, ne, dass der einfach so auf alles scheißt. So ne, released seine Songs um 20 Uhr auch schon auf Spotify, der released sein Mixtape 2 Tage oder 24 Stunden vor Donnerstag auf Freitag, so dass es nicht richtig in die Chartwertung mit reingeht und so, ne? Also, so, er geht so anti-Mainstream oder anti das, was ihm so übelst die Erfolge und Rekorde bringen würde, ne? Also, der hätte ja wahrscheinlich schon irgendwie 3, 4 Platz Nummer 1 Alben rausbringen können, und jetzt hat er dieses Jahr erst sein Debütalbum gebracht und bringt jetzt halt erstmal einen Sampler raus mit seinen Jungs, so, also das ist schon krass, dieses Level an Ignoranz. Aber wir kommen mal weiter zu Miami Yassin, und da gibt's eine Fortsetzung zu seinem tatsächlich wahrscheinlich sogar eigentlich größten Hit vielleicht, nämlich Bon Voyage. Also jeder kennt ja Miami Yassin Kokaina. Für mich auch das legendärere Lied sozusagen, ne, weil das ja auch insgesamt in Deutschland einfach so, ja, so ein Gefühl für Trap und so auch gegeben hat. So, ne, 2016 Miami Yassins Durchbruch, kam N-Gang krass damit gepusht und so. Aber 2017 kam dann Bon Voyage raus. Und dieses Lied hat mittlerweile auch mehr Streams als Kokaina auf Spotify. Und ich denke, Miami Yassin hat damit einfach mehr Geld verdient, so insgesamt, ne? Wäre jetzt so eine Vermutung, keine Ahnung. Denn ich habe auch so eine kleine persönliche Geschichte dazu. Du hast neulich schon von einem Sommerferienjob erzählt, ne? Irgendwo in einer Fabrik oder sowas. Und ich hatte auch mehrere solche Sommerjobs irgendwie, wo ich dann, ne, für viel Geld irgendwie so 4 Wochen Frühschicht oder so geballert habe. Und einer war eben auch im Sommer 2017 auch in einem Lager im Versand. Und das war so eine Zeit, ne, wo man eigentlich, also wo ich kein Radio mehr gehört habe. Und dadurch, dass wir ja auch aus einer Zeit kommen, wo Deutschrap überhaupt nichts im Radio zu tun hatte, war ich immer wieder mega geflasht, wenn im Radio dann Deutschrap kam, ne? Und wo es dann aber krass war wirklich bei diesem Job, der läuft dann halt immer so von morgens bis mittags Feierabend, läuft halt die ganze Zeit Radio, da merkt man auch mal, wie viel Wiederholungen da kommen oder so, ne? Und was da kam und was mich wirklich geflasht hat, war eben Miami Yassin mit Bon Voyage. Das lief einfach im Radio, so nach, so, weißt du, so ein Jahr, nachdem er irgendwie so Kokain rausgebracht hat. Das hat, also ich kam da überhaupt nicht drauf klar, können vielleicht auch viele gar nicht relaten, aber wenn man wirklich noch so aus dieser Agro-Berlin-EGJ-Zeit kommt, da ist es schon irgendwie dann so ein wilder Step gewesen, dass plötzlich Deutschrap im Radio läuft, weil man die Jahre davor ja auch immer so, also zumindest, ne, man hat immer so ein bisschen, wenn Leute gesagt haben, ja, ich höre Radiomusik gerne, das war so für mich so kein Musikgenre, was man so feiert, so, weißt du, was ich meine? So, und deswegen war das dann schon irgendwie, war ich schon sehr geflasht davon, dass das halt im Radio kam und jetzt 7 Jahre später kommt Bon Voyage 2 raus, Ende September. Dafür gibt es auch Kritik in den YouTube-Kommentaren. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Kann nicht kochen, aber dafür twerken. Sie ist Ghetto, sie ist sexy, aber keiner meiner Cousins kennt sie. Trag Brunello, Cuccinelli, schuf die Jacke, Baby, schuf die Cappy. Guck, das Leben ist nicht Disney, Baby. Auf unserem Tisch liegen keine NDAs. Bin loyal zu meinem Bruder, so wie Tristan Tate. Auch nach 5 Jahren dein Lieblingsinterpret. Mach mit Kokain, Para, Colombiana, Loro, Piana. Häng ab in Tirana, Nordafrikaner, smoke Marihuana. Oh, bon voyage. Flaschen für die ganze Entourage. Prada Cups aus Outfit, Camouflage. Bitte sing die Hook für mich noch einmal. Yes, Miami Yassin mit Bon Voyage 2, der Nachfolger zu Bon Voyage, seinem legendären Hit, kann man schon sagen. Und ja, jetzt, ich habe schon gerade gesagt, ne, es gibt Kritik daran für diesen Release-Zeitpunkt, ne, dass man jetzt so ein Lied, was natürlich auf Sommer angelehnt ist, was auf Urlaub angelehnt ist, was ja auch vom Video, was Miami Yassin abgedreht hat, voll das Sommerlied ist, dass jetzt dieser Song zum Sommerende, ne, wir hatten jetzt nochmal am Wochenende gutes Wetter, ein bisschen mehr als 20 Grad, Sonnenschein und sowas, und dass das Lied jetzt aber jetzt halt rauskommt, ne, wo irgendwie Herbst anfängt, wo Winter anfängt. Ja, und da auch nochmal irgendwie so ein kleines Throwback. Damals im September, als Kokaina rauskam, 2016, das kam am 9.9. raus, das war neulich so Jahrestag, ne? Und am gleichen Tag kam auch das Album Palm aus Plastik raus. Und ich kann mich dran erinnern, ich glaube, dieser Erfolg von dem Album von Bones und Ruff oder von Kokaina als Single wäre nicht so krass gewesen, wenn wir damals nicht so einen heftigen Spätsommer gehabt hätten. Also nicht sowas wie so 20 Grad oder sowas, sondern es war wirklich im September durchgehend nochmal 30 Grad. Ich kann mich auch noch an Abend erinnern, wo Sherwin und ich irgendwie zusammen Gartenparty oder sowas gemacht haben und so, ne? Man konnte mit T-Shirt, kurzer Hose auch noch nachts raus und sowas. Also wirklich so Wetter, wie man sonst im Juli, August hatte. Und ich glaube, das hat damals einfach diesen Erfolg noch mal mehr gepusht, weil du natürlich ganz andere Erinnerungen auch an die Lieder hast, ne, an das Album und so weiter und so fort. Und deswegen macht das schon viel aus insgesamt. Und dann kann man schon auch irgendwo sagen, okay, vielleicht ist dann so ein Sommerlied im Ende September rauszubringen einfach ein bisschen zu spät, wenn halt nicht mehr die Zeit ist, wo man an See fährt, ins Schwimmbad, in Sommerurlaub und so.
True, ja. Die haben sich auch, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig dann gepusht irgendwie, weil ich erinnere mich daran, wie wir immer die beiden Songs zusammengehört haben. Für mich auch wirklich ein Song mit sehr viel Erinnerung. Ich weiß noch, als damals, erinnere ich auch noch dran, als mein Cousin aus dem Iran nach Deutschland kam und dann war das erstmal so voll die lange Phase. Wir haben dann zusammen gewohnt und wir mussten ihn erstmal so deutsch ready machen mit diesen ganzen Sachen. Das waren 1000 Sachen mit den Ämtern und so weiter. Und irgendwann durfte er dann reisen und dann sind wir aus Deutschland nach Mallorca geflogen und damit er erstmal so wirklich Deutschland kennenlernt.
Ja, ja.
Weiß ich noch so.
Deutsche Kultur.
Und dann weiß ich noch so, also das war wirklich so, das waren richtig stressige Monate, bis das so möglich war. Und dann haben wir so voll schnell diesen Flug gebucht, als es ging, und sind dann hingeflogen und auch so Ankunft war stressig. Wir haben dann so voll das schlimme Hotel auch gebucht. Das Essen war so ekelhaft, dass wir da nie essen konnten, aber wir sind irgendwie angekommen, saßen dann einen Abend so am Strand, so die Sonne ging unter und dann haben wir so auf Handy-Lautsprecher so Bon Voyage gehört. Und das ist so, weißt du, so eine Erinnerung, die ich auch so nie vergessen werde, weil das und immer mit diesem Song verbinden werde halt. Und dementsprechend waren die Erwartungen natürlich auch wirklich hoch am Bon Voyage 2, muss man sagen. Ich finde erstmal, also was war denn mit der Promo los, ne? Also ich habe so gesehen, der war irgendwie bei Jam FM, hat da ein bisschen was gemacht. Aber ich finde, für so einen Song war das echt zu wenig. Also da hat er einfach noch nicht so ganz gecheckt, wie man jetzt heutzutage Promo macht, finde ich. Und wenn wir das sagen, also mit Deutschrap Plus, wo wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns irgendwelche Deutschrap Insta-Sachen reinzuziehen, dann haben wahrscheinlich viele andere das auch nicht so richtig mitbekommen. Also der Song stand jetzt bei 340.000 Streams. Wir haben eben noch erwähnt, ne, Paschanim jetzt bei 1,2 Millionen. Also klar, das ist jetzt ein anderes Hype-Level und sowas, ja. Aber trotzdem hätte man da, finde ich, viel mehr machen können. Und ich muss sagen, ich bin so richtig hin und her gerissen, weil ich finde irgendwie die Parts teilweise übertrieben geil. Also so richtig, richtig gut. Aber weil man halt diesen Vergleich hat, gefällt mir auch vieles nichts. Irgendwie in meinem Kopf ist so Bon Voyage 1, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber wie so eine Welle, so der Refrain ist so eine sanfte Welle mit so, es ist so ein klarer Rhythmus, wie das nach vorne rollt. Und Bon Voyage 2 ist so ein bisschen abgehackter. Und was ich auch krass finde, also so die Parts sind ja sehr ähnlich aufgebaut. So, dass ich in meinem Kopf immer Bon Voyage 1 mitsinge. Und bei Bon Voyage 1 gibt es dann so einen Beat-Switch, wo dann dieses kommt mit so Hala Madrid, Kameraschnitt, Carmen Gang auf Panama Trip, weißt du, so dieses, ja. Und wenn das kommt, das ist ja auch oft, wenn du, weißt du, du hörst so beim Feiern irgendwie Bon Voyage 1, so, und dann kommen immer diese Beat-Switches und irgendwo fängst du dann an, so ein bisschen mitzusingen oder so, weißt du, und das ist bei mir so, Hala Madrid, Kameraschnitt, das ist so ein Einsatz irgendwie. Und da kommt dann jetzt halt so dieses Schwarzer Lack auf den Prada Cups, seh den Mond durchs Panoramadach, ganze Nacht auf Schabernack. Und das ist so, oh, was ist das für Schabernack? Also das ist,
ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass.
Also, so, ich denke so, Junge, was geht? Also, ja.
Ey. Ich glaube auch, dass es, also es ist nicht, ich glaube, es ist fix, dass es halt mega schwer ist, an so einen legendären Part 1 irgendwie ranzukommen und da einen besseren Part abzuliefern, weil ja auch alle Leute damit einfach Verbindungen haben und Verknüpfungen, ne? So ein Song macht ja nicht ohne Grund einfach über 100 Millionen Streams und sowas. Und natürlich, Miami Yassin, sein Hype-Level ist jetzt woanders. Und du schaffst es ja gar nicht, diese ganzen Erinnerungen zu besiegen innerhalb von 3 Tagen, ne? Also, wie soll das gehen? Ich muss sagen, ist wahrscheinlich unpopular Opinion, aber ich muss sagen, dass ich Bon Voyage auch gar nie so krass gefeiert habe, weil das, glaube ich, auch so ein Mainstream-Ding war. Ich habe immer Kokaina übertrieben krass gefeiert, aber Bon Voyage fand ich immer die Hook auch ein bisschen nervig. Also natürlich, wenn der jetzt irgendwo kam, wir den beim Vortrinken gehört haben und so, ne, dann fand ich das natürlich auch geil. Dann habe ich nicht gesagt, oh, skip mal oder so. Klar, aber ich fand den nie so geil, dass ich glaube, ich habe den privat gar nie so häufig gehört, wenn ich für mich alleine war, ne. Und ich muss sagen, mir gefällt Bon Voyage 2 echt zum Beispiel von der Hook auch besser, weil ich die bei ersten Teil fast nerv, also finde ich eigentlich fast eine nervige Hook so. Und ich finde den zweiten Teil deswegen eigentlich gut gelungen. Vor allem, wenn man das jetzt mal ausklammern würde und sagen würde, das ist jetzt ein x-beliebiges Lied und nicht Bon Voyage 2, würde ich sagen, Miami Yassin hat abgeliefert. Also auch wegen seinem Flow im zweiten Part und sowas, finde ich wirklich stark. Aber ich habe schon gesehen, bin mit meiner Meinung da ziemlich alleine. Auf Instagram haben 91% für den ersten Teil gestimmt und 9% immerhin für Teil 2.
Ja, ich hatte mich auch in dem Zusammenhang gefragt, gibt's denn Songs, wo ein zweiter Teil rauskam, der so richtig gut war, also so besser als der erste? Mir ist irgendwie nur so eingefallen, so Emotions 2.0 von UFO, aber das war nicht so wirklich so Jahre später zweiter Teil, sondern das war so Erfolg vom ersten mitgenommen und so zweiten Teil gemacht oder so, weißt du, irgendwie, das gibt's ja häufig, dass dann irgendjemand nimmt noch ein Feature mit drauf, macht so Part 2.0, aber so ein wirklich so viele Jahre später nochmal den Song zu probieren.
Boah, so ad hoc fällt mir jetzt nichts ein, aber ich glaube, es gab schon so paar Momente, wo ich sowas dachte. Also ich so dachte, okay, ich finde jetzt den zweiten Teil sogar besser. Aber wie gesagt, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist wirklich dieses, wenn der erste Teil halt mit so vielen Erinnerungen behaftet ist und man ist vielleicht auch noch jünger oder sowas. Natürlich hast du dann einfach so geile Gedanken an deinen Urlaub 2017 mit deinem Cousin, an den geilen Sommer mit deinen Freunden und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist ja irgendwie normal, dass da jeder damit was verknüpft, so was halt schwer jetzt zu erreichen ist damit.
Ja, ich meine, man hat es jetzt an unseren 2 Stories gemerkt, da hängen auf jeden Fall ordentliche Erinnerungen dran. Ich kann mir vorstellen, das wird noch so ein Grower-Track irgendwie, also dass man den dann irgendwie in Zukunft noch ein bisschen häufiger hört. Aber gut, ich würde trotzdem sagen, wir machen mal weiter. Und ich habe noch eine unangekündigte Sache mitgenommen, die ich irgendwie ganz witzig fand und unangekündigt deshalb, weil es ein Quiz ist. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzuraten. Ich bin folgendermaßen auf die Sache gekommen. Und zwar hat der YouTube-Account Haariger Harry, den ich davor noch nicht kannte, ein YouTube-Video veröffentlicht, das hieß 187 Speedrun, 100 Fakten, Mythen und Gerüchte, wo eben aneinandergereiht so 100 Fakten über die 187 Straßenbande kam und Raf Kamora, muss man sagen. Und viele Sachen haben wir davon im Podcast schon gehabt, weil wir ja schon häufiger diese Quizzes hatten. Aber drei Fragen, die sich witzigerweise alle auf Raf Kamora beziehen, waren mir zumindest noch nicht so ganz bewusst. Und ich habe die mal rausgesucht und werde jetzt Lennart diese drei Quizfragen stellen mit jeweils drei Optionen. Ich habe die so ein bisschen sortiert aus meinem subjektiven Gefühl von so der in Anführungszeichen langweiligsten Frage zu der krassesten. Manchmal ist auch die Frage nicht so spannend, aber die Antwort dann doch ein bisschen überraschend. Bist du ready? Fühlst du dich bereit, yes, für die erste, yes, Frage?
Leg los.
Okay. Also, warum verwendet Raf Kamora so häufig Raben in seinen Videos? Kennt man ja auch in seinen, nicht nur Videos, sondern zum Beispiel auch, wenn man an dieses Cover von Anthrazit denkt, ist ja dann so ein abstrahierter Rabe und so. Also ganz oft ist es ja mit dabei. Option, also Antwort A: Sein Opa arbeitete in einem Schloss, wo viele Raben waren. B: Raff lebte in vielen verschiedenen Ländern, doch immer waren Raben dort, wo er lebte. Antwort C: Er ist großer Fan von dem Buch Krabbat, das ihm auch in schweren Zeiten half.
Boah, Alter. Ich weiß, dass der Rabe eine extrem wichtige Bedeutung für Raff hat und schon also vor seinem großen Mainstream-Hype auch immer irgendwie Symbol war in seinen Alben und auch in seinen Liedern und sowas. Ich glaube, wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass es so ein richtig krasses Lied von ihm gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo das halt auch Thema ist, aber ich habe keine Ahnung. Also, ich sag mal einfach C. Ich weiß es nicht genau.
Okay, C ist mit Krawatt. Also, möchten Sie die Antwort einloggen?
Yes.
Falsch. Also, richtige Antwort ist A. Und zwar, sein Opa arbeitet damals in einem Schloss und hat sich dort um die Weinberge gekümmert. Und der junge Raf Kamora, der kam dann oft da vorbei, hat seinen Opa dort besucht. Und in einem Interview hat Raf mal gesagt, dass die ersten Worte, die er sprechen konnte, auch wenn es nicht so viel Sinn ergibt, waren Rabengeräusche. Also so, als er so angefangen hat zu sprechen, hat er immer Rabengeräusche gemacht. Und in diesen Weinbergen waren halt dauernd Raben, die ihn da so begleitet haben, dann die Connection zu seinem Opa und so. Deswegen, ich fand das ganz spannend, weil ja, die Raben findet man ja immer wieder bei Raff. Und jetzt mal so ein bisschen die Erklärung zu hören. Okay, machen wir direkt weiter. Zweite Frage, und zwar, was war der frühere Künstlername von Raf Kamora? Option A, Raf Fatal. Option B, Enzo RR. Oder Option C, Raf or Mike.
Boah, ich tendiere, glaube ich, zu den ersten beiden.
Raf Fatal oder Enzo RR?
Nee, Enzo RR glaube ich nicht eigentlich. Also erste oder dritte dann. Ich sag's erste.
Leider auch falsch. Es ist Raf or Mike und später dann auch Raf o Mike, also in einem Wort geschrieben. Und das ist eine der Fragen, wo tatsächlich die Erklärung der Antwort auch wirklich witzig ist. Und zwar, ich habe dann gegoogelt nach diesem Namen Raf or Mike und da gibt's einfach so einen Song, wo so 5 Artists drauf sind, auch so voll random. Ich glaube irgendwie so Chakusa habe ich da noch gesehen und so ganz viele. Und ich denke mir die ganze Zeit so, wo ist denn Raf Kamora, ja? Weil es kommen deutsche Artists und so französische Artists, ja? Und einer rappt so normal französisch und dann kommt so einer mit so miesen Dreadlocks und singt, rappt in so ganz tiefer Stimme wie so Reggae, halt so, weißt du, so, ja? Und irgendwann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, oh mein Gott. Das ist Raf Kamora mit langen Dreadlocks, der auf Französisch rappt. Und es ist so krass. Ich dachte so, hä? Raf auf Französisch? Und dann habe ich das gegoogelt und bin dann auf einen Beitrag gestoßen von den deutschen Rappern, die am krassesten bilingual aufgewachsen sind. Und anscheinend kann Raf nicht nur, also er kann fließend Französisch und er hat früher nur auf Französisch Musik gemacht. Erst später hat er irgendwann angefangen, mal auf Deutsch zu produzieren. In einem anderen Beitrag habe ich den Satz gelesen, während seiner Teenagerjahre produzierte er nur Französisch, weil er sich nicht als Teil der Deutschrap-Szene sah. Und Digga, das ist so krass, wenn du so einen rumjungelnden Reggae-Raff siehst, der so auf Französisch rappt. Das ist so wild gewesen. Aber ja gut, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welche Art von Musik hat Raf Kamora gemacht, bevor er mit Rap begonnen hat? A, satanistische Heavy-Metal-Musik. B, österreichische Schlagermusik mit Jodelelementen. Oder C, Backup-Sänger einer Schweizer Popband.
Das erste war satanistische...
Satanistische Heavy-Metal-Musik, österreichische Schlagermusik mit Jodelelementen oder Backup-Sänger einer Schweizer Popband.
Also das zweite würde ich jetzt mal ausschließen auf jeden Fall. Aber eins oder drei könnte irgendwie so beides sein. Ich weiß, dass Raff in der Schweiz auch mal gewohnt hat, glaube ich. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal das tippen.
Ach, leider auch falsch, Bro. Es war satanistische Heavy-Metal-Musik.
Ja, okay.
Ja, ich habe mir wirklich lange Zeit für die Antworten genommen. Ja, das war nämlich auch wild, da hat er auch in einem Interview drüber gesprochen. Und zwar haben die anscheinend, also er hatte eine satanistische Heavy-Metal-Musik-Band und die haben so unter einer Kirche gespielt und auch so satanistische Symbole benutzt. Also genau das, was wir so heute voll bei so UFO oder Finch oder so kritisiert haben, ne? Ist der gute Raff nicht ganz unschuldig dabei, muss man sagen. Aber gut, so viel dazu. Kleines Quiz für zwischendurch.
Yes, und dann würde ich sagen, gib mir doch mal einen Part, denn du bist diese Woche wieder an der Reihe.
Ja, weil ich diese Woche so in Erinnerungen geschwelgt habe, musste ich zurückdenken, als wir in dem Podcast früher immer so standardmäßig so diese Quizzes hatten. Und da hatten wir so die Regel, dass wenn man irgendwie dreimal in Folge verliert, also sowas nicht weiß, dann muss man irgendeine Challenge machen. Und ich weiß noch, du musstest, glaube ich, mal einen Diss-Track gegen Kollega schreiben. Und ich musste mal einen Part als Shirin David schreiben, ne?
Oder einfach einen Part von Shirin David rappen, glaube ich.
Oder einen Part von Shirin David rappen. Ja, und deswegen habe ich mich entschieden, diese Woche mal wieder einen Part als Shirin David zu schreiben, beziehungsweise im Style von Shirin David, nachdem ich jetzt Kollega und Chiago schon hatte. Also, triff mich in der City, mein Girl is so pretty, hair done, nails did, alles cute, so wie Hello Kitty. Hab mein Smile auf dem Face, Sonne scheint, fühl mich MC Fitty, my money is so sweet, nenn den Shit Milchschnitty. Big Drippy, Flicken, Lick, Lolli, roll mit meinem Besten, Benz fahren Kolonne, Bass aufgedreht an meine Boys, gibt einen Kuss und ich schrei aus dem Fenster, folgt Deutscher Plus.
Geil. Da muss ich ja Lars richtig in Acht nehmen, dass du mir da nicht den Ghostwriter-Job wegnimmst. Sehr, sehr nice. Okay, ich bin schon gespannt, was die nächsten Wochen so kommen wird an Parts. Es wird ja auch immer wilder. Also wenn man dann so vergleicht, wie wir angefangen haben, wo wir jetzt gelandet sind, hier schon halber Shirin David Part. Also kannst du ja fast eins zu eins übernehmen für den nächsten Hit, ja.
Es ist wild, ne? Also irgendwie manchmal kommt einem auch sowas in den Kopf irgendwie und denkt so, ah, ganz guter Part irgendwie. Und dann muss man da echt lange drüber nachdenken. Also irgendwie dieses, seitdem wir dieses Part-Rappen haben, das ist...
Hey, das ist auch schlimm. Leben also verändert. Letzte Woche, als ich mir dann so, habe ich mir das so in den Kopf gesetzt mit diesem Panamera-Flow-mäßigen Rap sozusagen, dass ich da dann sowas darauf schreibe und dann war es aber doch schwieriger, als ich es am Anfang gedacht habe. Und dann bin ich irgendwann auch richtig ins Schwitzen gekommen, weil dann irgendwann so die Podcast-Aufnahme schon sehr nah dran war. Mhm. Und ich dann so noch natürlich das, also weißt du, wenn du es dir dann in den Kopf setzt, dann willst du es irgendwie auch so fertig bringen und irgendwie willst du es dann noch so auf die Kette bekommen und so weiter, aber ja, die Messlatten werden ja auch immer höher gesetzt.
Ja.
Yes, aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Themen. Folgt Deutsche Plus, holt euer Handy raus, lasst ein Abo da. Und wir haben bei den Themen als allererstes Capital Bra.
Ja, genau. Und zwar hat Capital Bra mal wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil das Finanzamt Gegenstände von ihm versteigert. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folgen, wir waren ja mehrere, wo wir darüber gesprochen haben, wo zum Beispiel von Arafat Abu Chaka irgendwelche Sachen versteigert wurden, irgendwelche Schuhe, Schuhgröße 42 und Goldplatten von Bushido-Alben, die aber da, ne, die aber quasi an Arafat Abu Chaka ausgestellt waren. Und jetzt versteigert der Zoll Goldplatten von Capital Bra. Und das Besondere daran ist, dass diese Goldplatten auch wirklich an Capi verliehen wurden. Und was ich hier auch krass finde, ich erinnere mich noch so ungefähr an die Preise, die wir damals hatten bei den Goldplatten von Bushido, die an Arafat ausgestellt wurden. Und hier haben wir jetzt echt viele und krasse Gebote. Also es gibt hier einmal drei Gold Awards verliehen an Capital Bra für 50.100 Euro stand jetzt und insgesamt 72 krass. Gebote. Und dann gibt's noch so ein Riesending, Das sind 13 Gold Awards. Das ist auch so ein richtig großer, also man sieht das so, das lehnt an so einer Hauswand auf dem Bild von dem, von der Zollwebseite. Und das ist größer als ein, als zwei, drei Fenster, also, Wohnungsfenster, irgendwie so Fenster halt. Und diese 13 Gold Awards in einem Bilderrahmen eben liegen nach 36 Geboten aktuell bei 70.100 Euro.
Heftig.
Also auch wild. Hat mich schon gefragt, ob Kapi selber irgendwie so zurückkauft, also.
Weiß gar nicht, ob der sich dann so, also ich finde es eh krass, also ich finde es krass. Mir würde es so richtig im Herzen wehtun, also wenn ich mich jetzt in Kapi reinversetze. Du erreichst so viel, du hast da so besondere Awards, das sind ja jetzt nicht so diese kleinen, also natürlich auch, glaube ich, aber nicht, ne, das, was du gerade gesagt hast, sind ja jetzt nicht nur diese kleinen Awards, sondern das sind ja wirklich so dieser 13-fach Gold und so, das sind ja so Sachen, das haben nicht viele in Deutschland erreicht, nicht viele können sich das überhaupt ausstellen lassen, so, ne, und dein persönlicher Award wird dann einfach so versteigert und so. Und da muss man aber auch nochmal sagen, ne, wenn wir jetzt von zwei von diesen Auktionen sprechen und da sind wir schon bei 120.000 Euro und ist noch nicht zu Ende. So, was sind das für also was sind das für krasse Schulden, die man beim Finanzamt hat?
Aber das habe ich mich auch gefragt, weil irgendwie, also klar sind ja diese Gold Awards irgendwas wert. Und wenn der jetzt Schulden beim Finanzamt hat, ja, dann fänden die halt alles, was irgendwie einen Wert hat. Aber irgendwie dachte ich auch, gibt's da nicht so eine Grenze? Also ich meine, du könntest auch sagen, hey, da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Cent hat zum Beispiel Probleme mit dem Finanzamt und dann finden die irgendwie sein Schulzeugnis und sagen so, yo, weil du 50 Cent bist, können wir das bestimmt für viel Geld verscherbeln. So nehmen die halt mit oder, weißt du, was ich meine? Also so, das sind ja wirklich, also seine Gold Awards sind ja so ein bisschen sowas wie seine Zeugnisse oder halt, also das weißt du, was ich meine?
Ja, und ich denke also, mir halt auch, du weißt ja gar nicht im Vorfeld, wie viel, also ja, kann ja sein, der hat jetzt 100.000 Schulden und das Finanzamt weiß ja gar nicht ganz genau, was dafür geboten wird. Mhm. Und jetzt stellen die das alles zur Versteigerung und dann werden damit aber plötzlich 400.000 gemacht. Also, dann würde ich mir doch als Kapi auch irgendwie verarscht vorkommen, oder? Natürlich kriegt der, dann wahrscheinlich die Differenz kriegt der natürlich trotzdem, aber dann, weißt du, so diese Sachen, die für dich vielleicht einen anderen Wert hatten, sind dann weg. Obwohl, vielleicht kannst du ja mit dem Geld einfach neue bestellen. Ich habe auch mal gehört, diese Gold Awards musst du selber bestellen und bezahlen auch, ne? Mhm. Also das kriegst du nicht automatisch irgendwie zugeschickt, sondern du musst es dann bestellen und ich glaube auch bezahlen tatsächlich, ja.
Das habe ich mich auch gefragt, also weil an sich, also da ist ja eine Firma dahinter, die diese Goldplatten in diesen Rahmen herstellt. Mhm. Und natürlich gibt es dann eine Gruppe an Menschen, die diese Goldplatten dann offiziell ausgestellt bekommt. Also wie ein Kapi zum Beispiel, der halt für seinen Song eine Goldplatte bekommt. Muss er auch bezahlen? Okay. Aber könnte man aus Sicht dieser Firma nicht auch das Geschäftsmodell erweitern und einfach so sagen, so ey, jeder Fan, der halt Bock hat, kann sich irgendwie für x 100 Euro oder sowas so eine Platte bestellen, die ist dann halt nicht personalisiert, aber wenn man jetzt sieht, dass so Goldplatten für 70.000 Euro verkauft werden, keine Ahnung, wäre doch eigentlich ein ganz lukratives Business.
Ja, oder wie krass autorisiert es dann auch ist, ne? Also das, keine Ahnung, also ja, weiß nicht, aber ja, ich finde es heftig. Ich habe das auch bei den, also du als Artist kannst du dann ja auch auswählen, welche Bilder sozusagen du dann drin haben willst oder wie der halt aussehen soll. Also ich glaube, du kriegst dann so verschiedene Vorlagen oder sowas hast du dann und dann kannst du dann auswählen, was da drin sein soll. Da gab es auch schon den einen oder anderen deutsche Beef deswegen bei der KMN-Gang zwischen Suna und Nash oder so. Ja, ja,
stimmt. Ja, vielleicht eine letzte Sache noch aus dieser Versteigerung. Es gibt Stand jetzt, wenn man auf diese Webseite geht, gibt es eben drei Artikel, die den Namen Capital Bra haben. Das sind eben diese dreimal diese Goldplatten, ja. Man sieht aber, dass das gleiche Finanzamt, also wenn auf diese Webseite ist von Zoll allgemein ganz Deutschland, ja, und dann sieht man aber, dass quasi der gleiche User, der die drei hochgeladen hat, und zwar das Finanzamt Potsdam, die haben an dem gleichen Tag noch eine Sache hochgeladen, wo nicht der Name von Kapi mit dabei steht, und zwar eine schallisolierte Akustikkabine. Und diese schallisolierte Akustikkabine hat Stand jetzt nur ein einziges Gebot und ist bei 1.400 Euro. Und ich glaube, dass das die Aufnahmekabine von Kapi ist.
Mhm.
Und das ist irgendwie auch was Wildes, vor allem wenn du so Rapper bist oder so. Ich meine, 1,4 ist jetzt nicht die Welt. Vor allem diese Akustikkabine, die bringt ja was. Theoretisch könnten wir uns die sneaken und irgendwie Podcast aufnehmen da drin oder sowas.
Ja, ja.
Und du weißt, das ist halt die Kabine, wo Kapi irgendwie so die Hits geschrieben hat oder aufgenommen hat.
Also, ja.
Das ist richtig, ja, wild,
krass.
Ne?
Wir können so unser eigenes Deutschrap-Museum machen, unsere eigene Deutschrap-Ausstellung. Und das ist einfach so Kaffis Aufnahmekabine. Und was man da dann nämlich auch noch dazu stellen kann, das habe ich gesehen, ist so ein Basketballkorb von Kaffi, ne?
Mhm.
Also ich glaube, so ein Indoor-Ding oder sowas oder so eins, was man so aus so Spielenhallen kennt. Kann das sein? Ich habe das nur so kurz überflogen und ich dachte, das wäre sowas, weißt du, wo du dann wirfst und dann zählt es irgendwie mit, so den wievielten Korb du gemacht hast.
Genau, also wo so mehrere Bälle drin sind und dann kannst du immer wieder werfen und dann zählt der so mit. Ja, genau, das gab es auch noch. Das ist aber, glaube ich, schon weg. Also das habe ich nicht mehr gesehen. Ah,
krass. Ja. Krass. Ja, mal schauen, wie weit das noch geht. Auf jeden Fall ist dadurch jetzt natürlich die Frage aufgekommen, okay, wie steht's eigentlich um Kapi, wenn sowas passiert? Also anscheinend sollen so auch seine Nachbarn bestätigt haben, dass eben vor ein paar Wochen Finanzamt, Zollamt, keine Ahnung, was da dann vorfährt, dass die da bei ihm waren und die Sachen halt mitgenommen haben. Und einer, der sich jetzt auch sehr, sehr random gemeldet hat, habe keine Ahnung gehabt, dass die irgendwie miteinander zu tun haben, ist Prinz Markus, der alte Tomatenkopf. Der hat ein Video hochgeladen und ist da komplett eskaliert auf Kapi, 1,5 Minuten, hat ihn ja beleidigt, jämmerlicher Mensch, dieser Penner, und hat ja eine Anekdote erzählt, dass Kapi nämlich vor ein paar Jahren einen Videodreh in Dubai hatte, und als er dann nach Dubai geflogen ist, hat Kapi Prinz Markus gefragt, ob er ja ein paar Autos für den Videodreh ausleihen kann. Es handelt sich dabei um das Lied oder das Musikvideo zu dem Song Aventador mit Jamule. Ist eigentlich, glaube ich, auch so eins der letzten richtig erfolgreichen Kapi-Lieder, muss man sagen, bevor es dann immer weiter bergab ging. Auf jeden Fall hat Prinz Markus dann halt erzählt, er hatte auch so im Hintergrund lief dann das Musikvideo dazu, also er hat das wirklich so dramaturgisch auch gut aufgebaut, das ganze Video, und hat dann erzählt, dass halt Kapi irgendwie dann mit seinen Autos und mit seinen Mitarbeitern da beim Videodreh war und angeblich voll auf Drogen auch war und die ganze Zeit noch mehr wollte in Dubai, wo das halt eh schwer irgendwie zu beschaffen ist und so. Und das Geile ist auch, das hat dann jemand kommentiert, da wo wir, als wir das gepostet haben, das ist mir davor gar nicht aufgefallen, aber dass halt Prinz Markus hat halt so gesagt, ja, Kapi war beim Videodreh voll auf Drogen und ich war nicht da. Also so, Prinz Markus war halt selbst nicht da, aber es klang halt so geil, weil er es direkt danach gesagt hat, und wenn man dann genau hinhört, denkt man so, es klingt wie, als wäre er so enttäuscht, dass so da die mieseste Session angeblich abging und er halt nicht mit dabei war.
Ja, vor allem, also so, also in diesem Ansagevideo von Prinz Markus jetzt, ja, war der ja geisteskrank besoffen. Also der war ja übel voll, oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, man kennt den ja irgendwie nur so mit rotem Kopf und so am Rumschreien und sowas, dass ich so gar nicht mehr auseinanderhalten kann, was so sein normales Ich ist oder sein besoffenes Ich. Aber ja, wahrscheinlich jetzt, wo du sagst, war der mega einen Pegel gehabt. Ich frage mich auch, wer da hinter der Kamera war und gesagt hat, ja Mann, das ist eine geile Idee, mach jetzt dieses Ansagevideo.
Das war auch so geil, weil irgendwie, also der sagt sowas wie so, wer sein Wort nicht halten kann, wer irgendwie das und das macht, der wird F-I-C-K-T. Und dann macht er so eine Pause und dann so, T-I-T, so, was? So, wird gefiltert. So, also, aber, ja, aber, also, ich finde es bei Prinz Markus echt krass, also, so kein jetzt miesester Shit-Talk irgendwie, aber so, ich habe schon so voll oft so Videos gesehen irgendwo, wo der halt was ballert so, und jetzt ist dem seine Nase so halb abgefault, also, die ist so wirklich so dunkelgrau, nicht mehr so wie Haut, also, ne, wie das so gesund aussieht, und der macht jetzt so Ansagen, so, dass Kapi da so verballert war, also, keine Ahnung, ob man in dem Glashaus so mit Steinen schmeißen sollte.
Ey, das ist eh so, ich finde das so krass, ne, wenn so Promis irgendwie so dann sagen so, ich habe noch nie Drogen probiert, obwohl irgendwie schon Videos von den Leuten existieren, so, also mit welchem Selbstbewusstsein die offensichtlich irgendwie sich hinsetzen in ein Interview und auch lügen und sagen so, nee, ich habe damit noch nie was zu tun gehabt oder sowas. Das finde ich einfach richtig, richtig verrückt. Kein Plan. Also ja, jetzt wo du es nochmal so gesagt hast, auch mit diesem, als er das da buchstabiert hat, ja, wahrscheinlich hat er schon ordentlich einen im Tee gehabt. Aber gut, wilde Side-Story, die da irgendwie passiert ist. Mal schauen, ob Kapi da nochmal einen zurückgibt oder nicht. Auf jeden Fall machen wir weiter mit Versteigerungen, und zwar mit der Zwangsversteigerung von Flairs Apartment. Wahrscheinlich auch die legendärste Adresse, die es im Deutschrap gibt, die Billy Wilder Promenade 42. Ich habe jetzt sogar gesehen, dass Moneyboy einen Track hat namens Billy Wilder Promenade. Also völlig verrückt, Flair, so, ne, um da ein bisschen Kontext zu setzen, das ist jetzt mittlerweile auch schon teilweise über 10 Jahre her, glaube ich, als dann Flair auch noch Beef mit Farid und Kollege hatte, da hat er halt immer wieder auch so, ne, ins Internet geschrieben, ja, komm da und da hin, ne, komm zu meiner Adresse, und dadurch war die dann irgendwann im Internet, also er hat sogar auf Songs davon gerappt, ich bin zu kontrovers, Nutte kommt zu Flairs, Billy Wilder Promenade ist mein voller Ernst, hat Flair auf Bass-Tuning Bordsteinfressen im Jahr 2015 gerappt zum Beispiel. Und das Video, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist, als Animus dann mal vor die Haustür gefahren ist und dann da auch geklingelt hat, und er hat halt einen Kumpel mit dabei gehabt, der das gefilmt hat, und dann hat Flair halt tatsächlich so den Buzzer gedrückt und die Tür ist aufgegangen, Animus hat aufgemacht, aber wieder zugezogen und gesagt, dem Gefallen tue ich ihn jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht nach oben zu seiner Wohnungstür, so mäßig, so von wegen, ja, Flair soll doch runterkommen, so, ne, wenn Flair sogar seine Adresse ins Internet postet, sagt so, komm zu mir, ich mach dir sogar auf, komm halt hoch, so mäßig, und anscheinend sind aber danach sogar noch Flaschen von oben runtergeflogen. Also völlig verrückt, was an dieser Adresse schon alles passiert ist. Flair wohnt da mittlerweile seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, jetzt musste dieses Apartment zwangsversteigert werden. 131 Quadratmeter, 4 Zimmer, 2 Bäder, 2 Terrassen. Verkehrswert 721.000 Euro. Und dann hat Bushido vor ein paar Tagen ein Video im Pool in Dubai aufgenommen und hat dort mit einem breitenden Grinsen verkündet, heute gab es eine Zwangsversteigerung, ratet mal, wer zugeschlagen hat. Also ein Video, was irgendwie suggeriert hat, okay, hat Bushido jetzt diese Adresse, also er hat noch ein bisschen mehr drumherum gesagt, hat Bushido das jetzt ersteigert? Er hat ja auch mit Anna Maria neulich eine Immobilienlizenz gemacht, warum das dann auch nochmal so ein bisschen naheliegender war. Und Flair ist auch zum Beispiel darauf direkt angesprungen und hat dann diese Story mit Bildschirmaufnahme genommen und dazu dann einen Reel gepostet und da geschrieben, in der Billy Wilder Promenade habe ich übrigens No Name geschrieben und aufgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Wohnung. Hab jetzt ein Haus in Grunewald. Viele Grüße aus Berlin, wo du keine Sekunde frei laufen kannst. Wie viele Fans wir noch haben, siehst du ja bald. Die erste Single kommt schon sehr bald. Hashtag Carlo Gangsterbox, Hashtag 5. Und dann später ist aber durch die Berliner Zeitung eigentlich rausgekommen, dass das wahrscheinlich von Bushido einfach nur ein Troll war und der irgendwie alle Hops genommen hat damit und das Ding gar nicht ersteigert hat, sondern es wurde halt einfach versteigert, und zugeschlagen haben anscheinend zwei Männer mittleren Alters, die auch gar keine Ahnung haben, wer Flair ist. Und die haben das Ganze für 500.000 40 Euro ersteigert, und Bushido hat in seinem Video nämlich auch von 540.000 Euro gesprochen.
Mhm. Yes. Ja, also es ist wild, dass sich diese Mythen um diese Billy Wilder Promenade 42 einfach weiter ranken, also dass es einfach nicht aufhört. Und also so rein subjektiv hat sich für mich das jetzt von Bushido nicht irgendwie nach einem Troll angehört. Es kann ja auch sein, also sehr viele Rapper, die so viel Geld haben wie ein Bushido, die haben eine Immobilien GmbH oder sowas, die halt gemanagt wird. Also die gehen jetzt nicht selber überall hin und kaufen sich die Immobilien selber und sowas, sondern da ist dann eine Firma mit jemandem drin, der die halt kauft, ja. Und kann ja sein, dass die beiden Männer, die die ersteigert haben, halt die Leiter sind oder keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass es, weißt du, es gibt so viele Immobilien, so Portfolios oder Immobilienfonds oder was auch immer, wo Bushido möglicherweise beteiligt ist. Das kann von einer sehr kleinen Gruppe an Menschen zu einer sehr, sehr großen Gruppe sein. Mhm. Und dass dieser Fonds irgendwie das ersteigert hat, kann sein. Ich meine, eine Wohnung mit einem Verkehrswert von 721.000 Euro für 540.000 Euro dann zu kaufen.
500.000, 40, ja. Also, ja, über 200.000 weniger, ja.
Das ist ja echt ein Schnapper. Also ich habe, also vor allem, wenn man sagt, also 131 Quadratmeter, 4 Zimmer, 2 Bäder und 2 Terrassen, das ist ja schon eine große Wohnung. Ich habe mir das gerade auf Google Maps angeguckt. Man kann da wirklich so durch den ganzen Innenhof laufen und sich das angucken. Das ist ja auch noch ein recht modernes Haus.
Animus-Route nachverfolgen.
Ja, wirklich. Ganz klingeln
von außen. Du kannst sehen, wo die Flasche geflogen ist. Ja.
Also das ist ja an sich auch schon ein guter Schnapper, sich diese Wohnung zu holen irgendwie. Also von daher, keine Ahnung, kann ja sein, dass das irgendwie so passiert ist. Und was ich dann auch noch wild fand, Flair hat da noch was anderes gepostet. Das ist ja leider im April diesen Jahres, ist ja die Mutter von Flair verstorben. Und Bushido hatte ihm dann daraufhin eine Insta-Nachricht geschickt, wo er geschrieben hat, mein Beileid, möge deine Mutter in Frieden ruhen. Und Flair hat geantwortet, danke dir, Ausrufezeichen und ein Herz-Emoji. Bushido hat kein Emoji benutzt und Bushido hat diese Nachricht von Flair auch geliked mit einem Herz. Und diesen Verlauf hat Flair jetzt wiederum in seine Story gepostet und so geschrieben, kranker Bengel. Also so im Sinne von, im April schreibst du mir noch sowas und gibst Herz auf meine Nachricht und im September nur, also es war 30. April, ja, also so Ende des Monats und Ende September kommst du an und machst hier so, kaufst hier meine Immobilien, machst Ansage. Also so.
Safe. Also ich glaube, diese Freundschaft oder diesen Hass zwischen Bushido und Flair muss niemand verstehen. Aber so, ne, finde ich, wenn man jetzt so diese Sache hätte, würde ich auch sagen, okay, schon wilder Move irgendwie. Woher kommt das denn? Andererseits kann man ja auch wieder aus Bushidos Sicht argumentieren, dass das Ganze ja wahrscheinlich nicht von ungefähr kommt, sondern halt, weil jetzt Flair und Babassat sich zusammengetan haben und plötzlich CCM5 rausbringen, so, ne? Also ich glaube, deswegen war Bushido halt so, okay, ich muss jetzt hier wieder einen Stich zurückverteilen, so, ne? Und muss jetzt auch irgendwas gegen ihn machen. Und wer weiß, vielleicht hast du recht, vielleicht waren diese zwei dann wirklich irgendwie beauftragt, hatten natürlich keine Ahnung irgendwie, wer da wohnt, weil das Bushido dann vielleicht nicht thematisiert hat oder Teil von einem Fonds oder so, weil Bushido kann ja aus Dubai, also ich denke mal, bei einer Zwangsversteigerung muss ja auch irgendwer dann anwesend sein, der das Ganze macht. Ich hätte trotzdem gedacht, dass jetzt Bushido mit seiner Lizenz, die er da erworben hat in Dubai, ne, die ist ja für Dubai, dass er da jetzt irgendwie so seinen Fokus drauf setzt. Weiß nicht, mal schauen, ob das noch aufgelöst wird. Im Moment sah es dann zumindest für mich so aus, als wäre Bushido doch nicht derjenige, sondern als hätte er sich einen Spaß erlaubt, obwohl das letztendlich irgendwie so auch gar nicht so einem Bushido so ähnlich sieht, dass der jetzt hier so Schabernack treibt, wie Miami das denn sagen würde. Und jetzt so plötzlich, weißt du, was ich meine? Also ja. So, das kam jetzt schon irgendwie so, als wäre das so von langer Hand geplant irgendwie, dass man da jetzt ein Video in Dubai im Pool macht und sich so äußert, dass jeder denkt, er hätte zugeschlagen. Aber am Ende war der Wortlaut dann so, dass er eigentlich gar nicht gesagt hat, wer zugeschlagen hat. Irgendwie kommt das gar nicht so ein Bushido gleich, finde ich, dass der sich da jetzt so einen Streich ausdenkt irgendwie, um da alle zu trollen. Ich hatte nur noch gesehen, weil man kann sich ja auch fragen, warum jetzt überhaupt die Zwangsversteigerung, und da hatte ich gesehen, dass Lern im Interview mit hiphop.de gesagt hat, dass ihm die Commerzbank das Konto gekündigt hat und danach konnte er die Raten nicht mehr zahlen. Der Vertrag wurde aufgelöst und die Wohnung kam dann, ja, und die Wohnung wurde deswegen dann versteigert, also auch irgendwie wild. Und die Berliner Zeitung hat dann auch nochmal bei Flair nachgefragt jetzt zu dieser ganzen Sache und da hat er gesagt, ich bin froh, dass die Wohnung endlich weg ist, meine Adresse kursiert seit Jahren im Netz. Das Geld geht ans Finanzamt, am Ende sind alle glücklich. Also ja. So kann man die Sache auch sehen. Und ich würde sagen, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge. Am Ende sind alle glücklich, wir sind glücklich über eine weitere unterhaltsame Folge Deutsche Plus. Und ich hoffe, ihr auch. Und yes, checkt das Interview ab mit Jan, falls ihr das noch nicht getan habt. Wie gesagt, sehr viel spannende Hintergrundinfos zu Materia, Masimoto, Megalo. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Vergesst nicht zu abonnieren und ich freue mich schon auf neue Songs, neue Themen, die wir nächste Woche besprechen. Bis dann, yes. Macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.